Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Iga Swiatek tut sich schwer. Danielle Collins stapft an Stacey Allister vorbei und verweigert die Blumenübergabe. Und Jannik Sinner musste nur einen kurzen Schreck überwinden. Das sind die Ergebnisse, die wir bis Stand 23.09 Uhr haben. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder an meiner Seite und dieses Mal nicht nur einfach fernmündlich. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, fernmündlich hört sich an wie Abitur oder Volkshochschule.
Das hört sich an wie Kabeltelefon.
So ja, dieses, damit sind wir ja immer noch aufgewachsen.
Dieses Mickey-Maus-Telefon, was man damals hatte, da war ich sehr neidisch. Auf eine, ja, auf eine Schule.
So was hat man jetzt ja nicht zu Hause.
Ja, ja. Wir auch nicht. Wir auch nicht. Wir sind aber auch arme Leute. Ne? Also gestern haben wir einen Podcast gemacht, in dem Philipp einen Teil eingesprochen hat, ich einen Teil eingesprochen habe und wir haben nicht zusammen uns unterhalten können, weil ich gestern kommentieren musste und das ging bis 13:30. Ich habe dann noch den Podcast zusammengeschnitten und wir hoffen, das hat euch ganz gut gefallen, weil es könnte so sein, dass wir das nochmal machen werden. Dieser Podcast ist so, wenn ihr letztes Jahr schon zugehört habt bei den US Open, dann habt ihr das letztes Jahr schon häufiger gehört. Es gibt jetzt den ersten Teil, alles das Geschehen bis 23 Uhr deutscher Zeit. Und dann der zweite Teil, der kommt von mir alleine dann nochmal und das wird dann morgen früh dann zusammengeschnitten. Und dann ist der Teil für euch morgens um 7 Uhr spätestens immer im Podcatcher. Wir wollen über den Tag heute sprechen und es gab einige wirkliche sehr interessante Ergebnisse. Und das erste interessante Ergebnis, über das wir sprechen müssen, da habe ich eben schon so ein kleines bisschen einen Spoiler gebracht, das ist der letzte Auftritt von Danielle Collins gewesen bei den US Open und bei einem Grand Slam Turnier. Sie traf in ihrer ersten Runde auf Caroline Dolleheit und hatte einen wirklich famosen Start in dieses Match. 6:1 gewann sie diesen ersten Satz und ich hatte noch gedacht, ja, jetzt sie bulldozert sich wieder durchs Feld und das könnte für viele Gegnerinnen könnte das eine spaßlose Veranstaltung werden. Es wurde am Ende eine spaßlose Veranstaltung für Collins, weil sie verlor die Sätze 2 und 3 mit 5:7 und 4:6. Es war ihr letzter Grand Slam Auftritt und Stacey Allister, die Chefin der US Open, war auf den Platz gekommen und wollte einen Blumenstrauß überreichen und eine kleine Zeremonie machen und da stapfte Danielle Collins an ihr vorbei, wortlos und wollte da nichts davon wissen. Collins, die Karriere von Collins bei Grand Slam Turnieren ist vorbei. Die ist ja vor erst wenigen Jahren wirklich durchgestartet, diese Karriere, gerade bei Grand Slams. Aber ich glaube, wir werden sie vermissen.
Ja, klar. Also eine der Spielerinnen auf der Tour und zu den Blumen. Ich habe dann ihre PK mir angeschaut und da hat sie gesagt, jetzt glauben wir das auch erstmal, dass sie Allister vorher mitgeteilt, dass sie keine Zeremonie und keine Blumen haben möchte.
Ja.
Also, ne, kann auch sein, dass Allister sich da ein bisschen aufgedrängt hat. Also Collins will das wohl, wenn, dann eher nach dem Doppel haben. Also man muss sagen, Allister ist auch jemand, die sich keine Fotomöglichkeit entgehen lässt, auch schon seit 2 Jahrzehnten nicht oder so. Und Collins gesagt, nee, das sei ihr sehr unangenehm, so im Mittelpunkt zu stehen. Das möchte sie nicht. Sie klang echt, echt traurig in der PK. Also die Stimme war sehr angeschlagen. Ich glaube, sie hatte sich das auch anders vorgestellt, ist dann so ein bisschen im Ungefähren geblieben, dass die letzten Wochen nicht so gelaufen seien, wie sie das gerne gehabt hätte im Privatleben. Es war in der Tat, ja, nehmen wir sie jetzt auch beim Wort, ihr letzter Grand Slam-Auftritt und irgendwie war ein bisschen typisch. Du hast schon den Matchverlauf beschrieben. Am Ende war es wirklich komplett auf ihrem Racket. Ich meine, irgendwie Winner-Unforced-Statistik, ja genau, jetzt habe ich es vor mir, 48:49 und bei Dolleheit waren es 18:19. Und so liefen hier auch die entscheidenden Phasen. Collins hat sich, wenn wir jetzt allein mal auf die letzten zwei Spiele gucken, da hatte Dolleheit ein 40:15 bei eigenem Aufschlag, stand 5:3 für Dolleheit. Und dann hat Collins sich auch da durchgebulldozert, hat extrem gut retourniert, hat die Punkte schnell abgeschlossen. Und als sie dann selber den Aufschlag bei 4:5 durchbringen musste, waren mindestens 3 Schläge dabei, die extrem schnell im Aus gelandet sind und wo sie die unter anderen Umständen in den Court reinbekommen hätte. Und so ist das Match entschieden. Man, für Dolly ist das eine super Nummer, aber das Match war auf dem Racket von Collins und wir können feststellen, im Moment steckt sie zumindest in der Krise.
Ja, ich bin gespannt, was sie noch in diesem Jahr spielen wird, ob sie wirklich den Asien-Swing noch spielen wird. Andererseits, sie hat noch Außenseiterinnen Chancen, um vielleicht die WTA-Finals zu erreichen. Und da wäre sie meiner Meinung nach hundertprozentig dabei, weil es da nochmal wirklich gut Geld zu verdienen gibt. Und wem will man das dann verwehren, beziehungsweise wem will man da dann sagen, hier, das sollst du nicht machen. Also ich glaube schon, dass sie noch den Versuch unternehmen wird, bei den WTA-Finals dabei zu sein. Und das wäre ja ein fantastischer Abschluss der Karriere. Aber es war so ein kleines bisschen, es war ein bisschen vielleicht gezwungen von Collins, als sie merkte, es geht ab dem zweiten Satz nicht mehr so weiter wie im ersten Satz. Und du hast es gesagt bei Dolly Hyde, sie schlägt nicht so viele Winner. Das ist nicht so Madison Brangle-Niveau, aber es ist auf jeden Fall ein Niveau, was auf einem sicheren, auf einer sicheren Art zu Tennis zu spielen fußt. Und sie wollte, sie musste erstmal überspielt werden und sie musste erstmal ausgespielt werden. Und das, finde ich, hat Collins ab dem zweiten Satz nicht mehr geschafft und da wurde sie zwischendurch für mich auch ein bisschen hektisch.
Ja, wir schauen noch mal kurz was Race drauf, weil ich es jetzt vor der Nase habe. Sie steht nach wie vor auf Platz 6, 3178 Punkte. Die Nummer 8 und die wird entscheidend sein, weil Barbora Krejcikova, egal ob sie sich jetzt als eine der ersten 8 qualifiziert oder nicht, als Wimbledon-Siegerin dabei sein wird, wird es also der Platz 7 sein, den den Spielerinnen erreichen müssen. Und Collins hat auf Platz 8, also auf Emma Navarro, dort ungefähr 260 Punkte Vorsprung. Ich würde tippen, sie wird nach dem Turnier hier immer noch in den Top 7, Top 8 drin sein, aber dann wird es darauf ankommen, was kann sie reißen in Guadalajara, was kann sie in Asien reißen. Ich gehe davon aus, dass sie es probieren wird. Warum nicht noch die Millionen oder zwei, die da sicherlich möglich sind, mitnehmen? Denn wir nehmen sie wirklich beim Wort. Sie hat es jetzt 30 Mal gefühlt wiederholt, dass sie zurücktreten wird, weil sie gerne Mutter werden will. Und du sagst schon, da kann sie die Kohle wahrscheinlich gut für gebrauchen. Und ja, eben, ich würde diese Hektik auch nochmal einordnen in eben diesen Auftritt nachher bei der PK, wo sie fast ein bisschen verzweifelt wirkte, wie es gelaufen ist. Also zumindest nichts, was ich gehört habe, hat sie jetzt genau dargelegt, was das Problem war. Aber man hatte das Gefühl, spätestens bei den Olympischen Spielen ist sie so richtig aus der Tritt geraten. Da hatte sie sich ja mit Świątek angelegt und dann ist es im Doppel nicht so gelaufen, wie eigentlich geplant und danach hat sie die Form verloren. Warum das passiert ist, schwer zu sagen, aber die Hektik würde ich genau als Ausdruck dessen sehen, dass sie es erzwingen wollte, dass sie irgendwie sich noch eine Chance in dem Match geben wollte.
Als mehr wollte ich das auch gar nicht titulieren, weil es ist ja mehr als menschlich, wenn man sagt, es muss doch funktionieren, was die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre funktioniert hat in meiner Karriere, was mich insgesamt dann unter die Top 15 dieser Weltrangliste gebracht hat. Es muss doch funktionieren. Und dann möchte man es vielleicht erzwingen und dann wird man hektisch. Und das ist das, was ich dann auch meine. Also ich bin da absolut deiner Meinung. Und Collins ist hier tatsächlich etwas schade, dass sie ausgeschieden ist, weil ich glaube, sie hätte diesem Turnier dann doch noch eine ganze Menge geben können. Delahaye trifft auf jeden Fall auf Sara Errani. Die hat in 3 Sätzen gegen Christina Buchstaber gewonnen. Und ja, Sara Errani, die hat Olympiagold geholt an der Seite von Jasmine Paolini. Niemand konnte das ja vorhersagen, dass die beiden Olympiagold zusammenholen. Sara Errani möchte ich noch mal einmal gerade meinen Respekt äußern, dass die seit Jahren halt mit diesem Jips im Aufschlag rumläuft und trotzdem es nach wie vor weiter versucht und jetzt wieder unter den Top 100 steht und hier die zweite Runde erreicht hat. Also von mir gibt es für diese Leistung nichts als Respekt.
Ja, und eine andere Medaillengewinnerin hier besiegt. Buchscher war ja Bronzemedaillengewinnerin im Damen-Doppel mit Ribes Tormo. Das hat man wahrscheinlich auch alle jetzt nicht auf der Bingo-Karte vor der Saison, dass das so kommen würde. Und Buchscher ist jetzt ja auch eher eine aus der Solidität kommende Spielerin. Trotzdem sollte sie und sollten wahrscheinlich nicht viele einen Satz mit 0-6 gegen Errani verlieren, wie es im zweiten Satz passiert ist. Im dritten war es dann enger und auch eher ein Match auf Augenhöhe. Für Errani ist es auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich dauerhaft noch mal irgendwie unter den Top 75 oder so festsetzt. Alles, was jetzt kommt, ist höchstwahrscheinlich wirklich noch Bonus und wahrscheinlich die Vorbereitung der Karriere als Trainerin. Aber sie wird es, glaube ich, mit Freude nochmal mitnehmen, hier eine zweite Runde erreicht zu haben. Und chancenlos ist sie nicht gegen Dolly Hyde, auch wenn ich die als Favoritin sehen würde.
Dolly Hyde gegen Sara Errani, also eine zweite Runde. Katie Bolter musste gegen Alexandra Sasnovic sehr kämpfen. 5-7, 6-2, 6-1 gewann sie am Ende. Trifft jetzt auf Jessica Buzas-Manero. Die hat gegen Petra Martic 6-3, 6-0 gewonnen. Petra Martic, da scheint im Moment auch sehr, sehr viel im Argen zu liegen, rein sportlich gesehen. Elena Rybakina gewinnt gegen Destiny Ayawa mit 6-1, 7-6. Und Elena Rybakina wurde nicht auf dem Parkplatz spielen gelassen, sondern es war der Grandstand. Aber auch hier hat man das Gefühl, sie muss sich erst wieder hocharbeiten bei den Courts.
Ja, waren aber nicht viel mehr Leute da als auf einem Parkplatz des Nächtens, ja? 50 oder so.
Also es war erstens sehr heiß da und zweitens, bei Rybakina, sie muss sich, glaube ich, wirklich alles erarbeiten.
Haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, dass sie Herrn Vukov vor die Tür gesetzt hat?
Nein, haben wir noch nicht.
Ich glaube nicht, ne?
Nee, haben wir noch nicht. Sie hat ihren Coach vor die Tür geworfen und das nicht, also nach ihren Erfolgen, die sie mit ihm hatte, mit einer doch sehr, sehr distanzierten und sehr kühlen nur Instagram-Story.
Und die beiden waren 5 Jahre zusammen.
Ja.
Und er ist eine durchaus kontroverse Gestalt gewesen. Mhm. Sehr laut, sehr präsent. Gefühlt ein bisschen übergriffiger Typ, ohne dass man ihm das jetzt in irgendeiner Form nachweisen konnte. Aber ich glaube, viele waren so ein bisschen komisch. Hat er nicht auch ein Tattoo von ihren Siegen und so gehabt? Also es war alles einfach irgendwie so ein bisschen zu viel. Und er ist jemand, der eine große Präsenz hatte und auch so auftritt und der jetzt eben vor die Tür gesetzt worden ist, ohne dass es eine große Begründung gegeben hätte. Braucht es natürlich auch nicht. Bin sehr gespannt, wie Rybakina sich da jetzt finden wird. Sie hat hier eine tolle Auslosung. Es war allerdings heute wirklich ein Match der zwei Hälften. Also sie war komplett dominant gegen Ayawa im ersten Satz. Da hat Ayawa, was war die Einwendung, 10% ihrer Punkte hinterm Aufschlag gewonnen, irgendwie sowas. Rybakina war da klar die bessere. Ayawa hat Power drin, ist aber eigentlich ein bisschen limitiert, hat sich dann aber so richtig festgebissen im zweiten Satz. Rybakina fing an, Fehler zu machen und ich habe mich gegen Ende des zweiten Satzes schon gefragt, ob es möglich ist, dass Rybakina das noch verliert. Einfach, weil vielleicht zu viel los ist, weil die Konzentration weg ist, weil sie unsicher wird. Hat es dann nochmal umgebogen mit einem ziemlich guten Tiebreak. Ich glaube allerdings, dass sie verwundbar ist. Auf der anderen Seite ist es eine Auslosung wie gemalt für sie, wo sie eigentlich mindestens das Viertelfinale erreichen sollte.
Sie trifft jetzt auf Jessica Ponchet, die hat nämlich heute in der ersten Runde gegen Zai Zhang gewonnen mit 6-4, 6-1. Caroline Wozniacki hatte heute anscheinend noch ein Mittagessens-Date. Sie hat um 11 Uhr gespielt, amerikanischer Zeit, 6-0, 6-1 gegen Naohi Bino und trifft jetzt auf Renata Sarasua. Die hat etwas überraschend sehr klar gegen Caroline Garcia mit 6-1 und 6-4 gewonnen. Die beste Leistung des heutigen Tages, das müssen wir wohl so sagen und das können wir relativ unbestritten sagen, die hat Naomi Osaka gebracht. Die hat heute gegen Jelena Ostapenko gespielt und mit 6-3, 6-2 gewonnen. Erstens, was für eine Aufschlagsleistung von Naomi Osaka. Zweitens, sie hat Jelena Ostapenko überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Und drittens, ist Naomi Osaka back?
Möglich ist es. Wenn ich schaue, sie hat am Ende mehr Asse hier gehabt als Unforced Errors.
Ja.
Das ist schon sehr beeindruckend. 9 Asse, 5 Unforced Errors. Und es war keine passive Performance, sondern es war kontrollierte und konzentrierte Offensive. Ich glaube, Ostapenko liegt ihr und Ostapenko mag es nicht, gegen Spielerinnen zu spielen, die ihre Power mitgehen können, einfach weil sie dann normalerweise im Aufschlag und im Return den kürzeren zieht. Trotzdem war es so souverän von Osaka, dass es auf jeden Fall ein Ausrufezeichen war. Jetzt ist natürlich die große Frage. Sie hat quasi das ganze Jahr über angekündigt, bei den US Open, da sollte ich dabei sein in der Verlosung. Da sollte ich meine Form wieder gefunden haben. Jetzt haben wir ein paar Mal in diesem Jahr die Situation gehabt, dass sie ein gutes Match gewonnen hat, fast ein großes Match gewonnen hat, wie gegen Świątek bei den French Open. Und dann konnte sie es nicht bestätigen. Und da frage ich mich, ist das jetzt möglich? Sie hat ehrlicherweise wieder eine ziemlich undankbare zweite Runde. Können wir gleich noch drüber reden, gegen Carolina Muchova. Danach könnte schon Leyla Fernandes warten. Danach könnte Paolini zum Beispiel warten. Also die Auslosung meint sehr bitter mit ihr. Und ich frage mich, ob sie konstant genug ist, um da durchzukommen. Die Leistung heute war auf jeden Fall exzellent und in der Schulnote ganz kleine 1.
Ja, und die Leistung hat sie selber ja so ein kleines bisschen dann auch zu Tränen gerührt. Sie war hinterher, saß sie auf ihrem Platz und hat vielleicht, wenn ich es richtig gesehen habe, ein kleines Tränchen verdrückt, weil das war heute wirklich eine, also da müssen wir gar nicht groß drumherum kritisieren, das war eine fantastische Leistung. Sie hat im ersten Satz 0 Unforced Errors gehabt und das war einfach eine solch powervolle, dominante Vorstellung von Naomi Osaka. Da muss man einfach den Hut vorziehen. Sie trifft
ein cooles Outfit.
Und ein sehr cooles Outfit. Das Schleifchen, wo sie beim Einspielen, da hat sie natürlich, also dies ist ja auch ein Fashion-Podcast, da hat sie alles gebracht. Sie hatte das aber vorher angekündigt. Sie hatte gesagt hier, Leute, ich werde das beste Outfit haben, was ich je in meinem Leben hatte.
Also cool ist es auf jeden Fall.
Absolut.
Und ist so ein bisschen im Tennis verloren gegangen, dadurch, dass Serena nicht mehr spielt. Und da hatten wir häufig die besondersten Outfits. Und jetzt haben wir es bei Osaka nochmal gesehen. Ist natürlich auch klar, dass das bei den US Open ist. Ist ihr Turnier, ist auch so ihr Markt. Und bin gespannt, wie lange sie es hier durchs Turnier schafft. Weil wir wollen ja auch jetzt über die zweite Runde sprechen. Die wird schwer.
Sie füllt die Fashion-Lücke, die Serena hinterlassen hat, auf jeden Fall mit Leichtigkeit. Osaka trifft auf Karolina Muchova. Die hat gegen Katie Wollinens mit 6-3, 7-5 gewonnen und hat für den Schlag des Jahres dann auch gesorgt. Beim, ich glaube, Stand von 4-1 im ersten Satz hat sie einen Schmetterball von Wollinens hinter dem Rücken angenommen. Der ging dann als perfekter Lob rein, musste dann am Ende nur mit einem Smash abschließen. Das war der Punkt des Tages und der ist sofort viral gegangen heute. Und es wird auch vielleicht der Punkt des Jahres sein. Karolina Muchova, bei der muss man immer, immer, immer das Sternchen dran machen. Hoffentlich ist sie fit, hoffentlich bleibt sie fit. Wenn sie fit ist, ist sie einfach eine der Spielerinnen, bei der es am attraktivsten ist, zuzuschauen.
Kannst du noch erinnern, was sie letztes Jahr als Resultat hatte?
Nee.
Halbfinale.
Halbfinale, genau.
Man vergisst es, ne?
Ja, ja.
Das war das Match gegen Goff, was wegen den Klimaprotesten so für eine Stunde oder so unterbrochen wurde. Und die Auslosung war ziemlich leicht gewesen, aber sie war damals auf einem richtigen Lauf. Und wenn sie jetzt hier die Punkte nicht verteidigt, dann wird sie ein gutes Stück außerhalb der Top 100 fallen. Einfach, weil das dann doch so viele Punkte aus French Open Finale und hier dem Halbfinale waren. Und eben, man vergisst manchmal, welche Erfolge sie schon bei Grand Slam Turnieren hatte. Ich glaube, sie ist weiter von ihrer Topform entfernt, als das bei Osaka der Fall ist. Aber die beiden haben schon zwei richtig enge Partien gehabt, steht 1-1 im direkten Vergleich. Und ich würde auch denken, dass eine enge Geschichte sein wird, aber erwarten, dass sich am Ende Osaka durchsetzt.
Ich bin sehr gespannt auf dieses Match und das wird sicherlich eine Night Session werden. Also da gehe ich jetzt mal schwer von aus, dass das die Night Session im Arthur Ashe Stadium sein wird. Naomi Osaka gegen Karolina Muchova. Eine Spielerin, die heute auch die zweite Runde erreicht hat, ist die Nummer 1 der Weltrangliste. Das ist Iga Świątek. Die hat gegen Kamila Rachimova gewonnen. Und wie das Spiel gelaufen ist, das erzählt euch jetzt die Kommentatorin dieses Spiels auf Sportdeutschland TV, Niki Goya.
So, hallo an alle Zuhörerinnen des Chip and Chart Podcasts. Iga Świątek startete wie die Feuerwehr in ihr Match. Genauso wie man es erwartet hat von ihr als Nummer 1 der Welt gegen die Nummer 104. Kam gut ins Match, feuerte insbesondere mit der Vorhand sehr präzise und irgendwann riss der Faden bei 4-1. Kamila Rachimova anfangs schon noch beeindruckt von dem Szenario auf Arthur Ashe, fand immer besser ins Spielen und tat das, was sie am besten kann, spielte solides Tennis, bewegte sich gut, brachte viele Bälle zurück und brachte damit Iga Świątek immer wieder in die Lage, Fehler zu produzieren. Und die kamen zu häufig aus ihrer Sicht. Produzierte etliche Unforced Errors, auch in Durchgang Nummer 2, wo sie schon 5-3 führte. Rachimova kommt nochmal auf 5-5 ran. 6-5 Rachimova, dann der Tiebreak, in dem Rachimova 3 Satzbälle nicht verwerten kann. Iga Świątek am Ende die besseren Nerven, die routiniertere Spielerin von beiden, aber zufrieden, das kann sie nicht sein. Hat vor allen Dingen mit der Rückhand überwiegend Cross gespielt, das war zu durchsichtig für die Gegnerin, die sich da immer wieder platzieren kann. Und fehlte die Übersicht, also sie war angespannt, das merkte man, was dann passiert. Die Beine wurden fest, die Abstände passten nicht immer und wie gesagt, die mangelnde Übersicht, das, was man eigentlich nicht von ihr kennt. Also sie muss sich steigern, wenn sie hier noch weit kommen will. Wirkte nicht so frisch, weder mental noch physisch. Da muss noch einiges kommen. Und wir hoffen, dass sie im Laufe des Turniers noch zu alter Stärke zurückfindet.
Danke, Niki. Iga Świątek, müssen wir allerdings wirklich sagen, ihr fällt nicht alles so in den Schoß wie zum Beispiel auf Sand. Und das haben wir bei den schnelleren Hardplatz-Turnieren in diesem Sommer schon gesehen. Das haben wir in Wimbledon gesehen. Es ist eher Kampf von Iga Świątek auf diesem Untergrund.
Ja, oder ist es zu viel Risiko? Sie hat, glaube ich, noch nicht gefunden, wie sie das Ganze angehen will. Was war's? Ich hatte es mir rausgeschrieben, 30 Winner, 41 Unforced Errors. So hat sich das auch angefühlt. Sie hatte ja zum Ende des zweiten Satzes zweimal Chance, das Match zu beenden. Hat es nicht geschafft. Da waren dann wirklich unnötige Fehler drin. Hätte auch fast noch den Tiebreak wegflutschen lassen. Auch da waren Fehler drin, die nicht sein müssen. Aber das Gefühl besteht ja schon das ganze Jahr, eigentlich seit den Australian Open, dass sie versucht, sehr aggressiv zu spielen und da aber ihre Mitte nicht gefunden hat. Also aggressiv außerhalb vom Sand. Da hat sie es einfach durch ihre Athletik, durch ihren Spin komplett unter Kontrolle. Auf den anderen Belegen verlässt sie sich nicht auf die Defensive, verlässt sie sich nicht auf ihre Athletik, sondern will schnell eine Entscheidung finden. Und Rakimova ist eine relativ harmlose Spielerin, die primär davon lebt, ihre Gegnerinnen zu Fehlern zu zwingen. Und trotzdem hätte Świątek das eigentlich klarer gewinnen können. Also sie scheint hier mit derselben Taktik, mit derselben Absicht reinzugehen wie in die anderen großen Turniere außerhalb des Sandes in diesem Jahr, und zwar selber die Entscheidung zu finden. Und das ist eine noble Attitüde, aber ich weiß nicht, ob sie die zu den ganz großen Erfolgen führen wird, auch wenn ich sie vor dem Turnier als Siegerin getippt hatte.
Das ist sehr nett von ihr, von Świątek, dass sie selber die Initiative ergreifen möchte. Sie ist auf jeden Fall in der zweiten Runde, aber es sah zwischendurch sogar aus, als könnten wir vielleicht einen dritten Satz erleben, weil Rakimova hatte im zweiten Satz, wie schon gesagt, dann Satzbälle. Und Świątek trifft jetzt auf Ena Shibahala und die hat gegen Dara Saville gewonnen. Shibahala, die eigentlich immer erst als Doppelspezialistin bekannt geworden war, hat sich allerdings dann vor diesem Jahr von Shuko Aoyama getrennt und hat gesagt, sie möchte eigentlich mehr ins Einzel investieren. Sie möchte gerne im Einzel nach vorne kommen. Das hier war ihr erster Sieg bei einem Grand Slam in der Hauptrunde und sie gewann gegen Daria Saville mit 10-6 im Match-Tiebreak. Daria Saville hat hinterher dann in der Pressekonferenz gesagt, ich bin hier eigentlich nur angetreten, um das Preisgeld zu bekommen, weil ich bin verletzt, ich habe Plantarfasziitis, also Faszien hier, ne, unterm Fuß, und sie kann kaum laufen. Aber sie musste diese erste Runde spielen, damit sie dieses Geld verdienen kann. Und sie sagt, wo soll ich das denn sonst verdienen? Wenn ich verletzt bin, kann ich nicht spielen. Und wenn ich nicht spielen kann, kann ich nicht auf die Turniere, weil ich dann aus der Weltrangliste rausfalle. Und das ist von Daria Saville relativ ehrlich dann nochmal auf das Tablett gebracht worden. Hier, Shibahala steht auf jeden Fall in der zweiten Runde gegen Iga Świątek.
Der Ehemann verdient ja auch nicht so viel.
Nee.
Er war ja mal ein Riesentalent, aber... Ja. Naja, krebst er so richtig die Doppeltour durch. Und ja, sie hätte natürlich nicht antreten können, dann hätte sie die Hälfte des Preisgeldes meiner Meinung nach erhalten. Und das ist dann zwar nett, aber nach Abzug der Steuern dann auch nicht mehr so ein großes Ding. Also von daher, ich glaube, die allermeisten werden sie verstehen können. Und ich bin gespannt, ob sie nochmal einen Weg findet, sich so in den Top 50 oder so zu etablieren. Das Talent ist auf jeden Fall da. Aber sie hat es eigentlich vor allem aufgrund der Verletzungen nicht nochmal konstant geschafft in den letzten 5 Jahren.
Ja, sie hat auch offen in der Pressekonferenz darüber gesprochen, warum tue ich mir das eigentlich noch an? Und Saville war wirklich am Boden zerstört hier. Nach diesem Match hat ihren Schläger auch auf ziemlich energetische Weise zerstört nach dem Matchball und Shibahara war dagegen das Glück in Person. Sie ist jedenfalls die nächste Gegnerin von Iga Świątek. Elisabetta Cocciaretto gewinnt gegen Katharina Beindl 6-3, 6-0, trifft jetzt auf Anastasia Pavlyuchenkova. Die war die erste heute Nachmittag, die zweite Runde erreicht hat in der oberen Hälfte, gewann mit 6-2, 6-0 gegen Taylor Preston. Dann müssen wir noch gerade über Amira Andreeva sprechen. Die hat gegen Camila Osorio gewonnen mit 6-2 und 7-6 und trifft jetzt auf Aisling Kruger. Aisling Kruger hat zum ersten Mal die zweite Runde bei einem Grand Slam erreicht. Dort vorher stand sie bei 0-6 und sie hat damit den Leidenslauf von Zhang Zhuai verlängert, weil die hat jetzt 23 Matches am Stück verloren und das datiert bis in den Februar 2023 zurück, damals beim Turnier in Lyon. Es war gerade im dritten Satz ein hochdramatisches Match und Zhang Zhuai hat einige Matchbälle wirklich mit atemberaubender Klasse abgewehrt und sie hat gut gespielt. Aber es will einfach nicht sein für Zhang Zhuai. Und das war wahrscheinlich das letzte Turnier, wo sie im Protected Ranking einsetzen
konnte. Das dürfte Rekord sein, ne?
Ja, ist Rekord. Vorher war es Robin Haase mit 14.
War da nicht dieser amerikanische Spieler in den 90er Jahren? Name fällt mir gerade nicht ein. Und irgendwie will Google auch gerade bei mir nicht funktionieren, der dann nachher für die BBC auch als Kommentator aufgetreten ist, ein kontroverser Typ. Na, ich werde es noch finden, wenn es Google hier gleich wieder geht. Ich meine, dass sie den jetzt auch überholt hat. Und super bittere Geschichte, schwer vorzustellen, dass sie es nochmal nach oben schafft. Wenn, geht es wahrscheinlich wirklich nur noch um die Ehre, irgendwie ein paar Siege zu holen, um nicht als Dauerverliererin die Karriere zu beenden. Und eben, sie hatte ja auch eigentlich immer sehr offen über mentale Probleme gesprochen, über den Stress, der da war in den letzten Jahren. Also man kann ihr nur wünschen, irgendwie noch einen Abschluss zu finden. Und Kruger, würde ich annehmen, wird jetzt in der nächsten Runde gegen Andrei Iwa verlieren.
Vincent Spadia, 21 genau. Niederlagen am Stück.
Ja.
Ja. Mira Andreeva hatte sich auch schwer getan, allerdings am Ende ein sicherer Sieg für sie und sie trifft jetzt, wie gesagt, auf Aislinn Kruger, die zum ersten Mal in der zweiten Runde steht. Wenn wir uns gleich wieder, also den Rest der Frauenergebnisse, den gibt es dann am Schluss dann noch. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen und die haben natürlich auch einige sehr, sehr interessante Ergebnisse gehabt. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Es war der erste Auftritt von Jannik Sinner nach der Bombe, die letzte Woche geplatzt ist, mit den Dopinganschuldigungen und mit der Geschichte, dass er während des Turniers in Indian Wells zweimal positiv auf ein anabolisches Steroid getestet worden ist. Sinner hat in den letzten Tagen relativ viel Feuerlöschen betreiben müssen und sehr viel machen müssen und sehr viel darüber reden müssen, worüber er wahrscheinlich gar nicht reden wollte, aber ist nun mal so, gerade bei einem Grand Slam, da ist das Scheinwerferlicht dann doch noch ein bisschen greller und dann noch bei den US Open. Er hat heute gegen Mackenzie McDonald gespielt und nach dem ersten Satz sah es so aus, als ob Sinner diese Diskussionen der letzten Tage und Wochen vielleicht etwas zusetzen würden, aber er setzt sich am Ende in vier Sätzen durch, 2-6, 6-2, 6-1, 6-2. Am Ende ist es nur ein ganz, ganz kleiner Stolperer gewesen von Sinner im ersten Satz.
Ja, und das hatten wir entweder, ich wollte es eigentlich noch nachgucken, hatten wir entweder bei den French Open oder in Wimbledon schon gesehen, dass er auch den ersten Satz einmal ganz klar verloren hat und dann sich doch recht schnell wieder gefangen hat. Man hat dann auch in dieser Phase Anfang des zweiten Satzes, wo McDonald schnell das Break hatte und es dann ziemlich lang dauerte, bis Sinner sich zurückgeholt hatte zum 1-1, gesehen, dass Sinner natürlich der bessere McDonald ist. Also McDonald musste dann auf einmal ganz schön pressen, ganz schön das Risiko gehen, um wirklich eine Chance zu haben in den Ballwechseln. Und da hat man dann gesehen, nachdem Sinner so ein bisschen ja sein Ziel, was er gefunden hatte, dass er einfach der klar bessere Spieler ist. Und McDonald auch nicht gerade ein berühmtes Karrierejahr hier gerade hingelegt und da hat man dann schon einen Unterschied gesehen und ich würde annehmen, dass Sinner damit jetzt auch im Turnier angekommen ist.
Sinner hat gegen Jannik Hanfmann in Wimbledon einen Satz abgegeben, gegen Christopher Eubanks in der ersten Runde in Roland Garros, nee, hat er nicht und bei den Australian Open hat er gegen Botik van der Sandsrup gewonnen in drei Sätzen.
Ja, dann war es wahrscheinlich wirklich gegen Hanfmann, an was ich mich hier erinnere.
Oder du verwechselst hier jemanden.
Nee, ich glaube Alcaraz hat das geschafft, aber mir ist irgendwie leider mein Browser eingefroren, aber solange wir ihn noch aufnehmen, ist alles in Ordnung, aber ich kann leider gerade eben nicht nachgucken, welches Match ich meine, mich zu erinnern.
Ist auch jetzt nicht ganz so schlimm, dass du dich nicht dran erinnerst. Auf jeden Fall, Jannik Sinner steht in der zweiten Runde, trifft dort auf Alex Mickelson, der hat gegen Elliot Spezieri gewonnen mit 6-1, 7-5 und 6-3. Mickelson wird vielleicht etwas meiner Meinung nach überhyped in amerikanischen Medien und wird dann immer so ein bisschen gesagt, dass er vielleicht so der nächste Spieler ist, der dann durchkommen könnte mit einem dann doch eher etwas unorthodoxen Stil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gegen Sinner in irgendeiner Weise eine Chance haben könnte. Du?
Nee, also ich glaube, der wird auch mal irgendwie unter Top 30 oder so kommen, aber ich sehe in ihm jetzt auch keinen Superstar, ist ein bisschen unkonventioneller Spieler, auch ein unkonventioneller Typ, irgendwie relativ expressiv in dem, was er tut. Hat er auch einen kleinen Skandal am Wochenende, wo er mitten im Finale von Winston-Salem einen Ball ins Publikum geschossen hat. Höchstwahrscheinlich hätte disqualifiziert werden sollen, aber noch so ein bisschen Glück gehabt hat, da im Match drin bleiben zu dürfen. Und kann mir vorstellen, der legt eine Karriere hin, wie wir es jetzt einige Male von Amerikanern seiner Güteklasse, so den Sam Querys oder so, gesehen haben. Aber ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass er ein herausragender Spieler werden wird.
So wie Jenson Brooksby oder so. Aber Jenson Brooksby ist ja im Moment auch gesperrt wegen Doping, beziehungsweise wegen verpasster Dopingtests. So viel Zeit muss sein. Ist ja
eigentlich wieder auch doch freigesprochen worden. Nicht freigesprochen worden, aber die Sperre ist eigentlich jetzt durch. Aber wir haben ihn auch noch nicht gesehen. So ein bisschen wie bei Simona Halep.
Sinner gegen Mickelson also in der zweiten Runde. Ein Spieler, der heute ausgeschieden ist und der Reihe an wirklich enttäuschenden Ergebnissen bei den US Open ein weiteres Kapitel hinzugefügt hat, das ist Stefanos Tsitsipas. Der hat noch nie die zweite Runde hier bei den US Open erreicht. Die zweite Woche. Und dieses Mal ist er wieder ausgeschieden. Thanasi Kapkinakis hat gewonnen mit 7:6, 4:6, 6:3, 7:5. Ich habe vor dem Turnier in unserer Vorschau noch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tsitsipas das verlieren wird. Dazu ist Kokkinakis meiner Meinung nach nicht gut genug. Er spielt solides Tennis, aber ich glaube, er kann ihn nicht aus der Fassung bringen. Ja, er konnte doch.
Ja, Pustekuchen.
Ja.
Return war sehr schlecht von Tsitsipas, Rückhand war ziemlich schlecht und das muss man sagen, ist ja das für mich aus meiner Sicht einzig, was Kokkinakis im Vergleich zu anderen wirklich besonders gut kann, ist seine Rückhand und das hat man heute gesehen, aber ich hätte es auch nicht erwartet, dass Tsitsipas das verliert. Man hätte ja annehmen können, irgendwie mit seiner neuen Coaching-Situation findet er irgendwas in sich. Und wenn es nur eine gesteigerte Motivation ist, um zumindest hier in die dritte oder vierte Runde zu kommen, aber das war ganz klar nix. Die Bedingungen scheinen ihm wirklich in New York nicht zu liegen. Wir hatten ja nun einige schon eher schwache Auftritte hier von ihm. Trotzdem bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie er damit umgeht, seinen Vater zumindest potenziell vor die Tür gesetzt zu haben. Wir wissen ja nicht, was da alles noch im Hintergrund passiert und warten wir mal ab, aber so kann es eigentlich bei Tsitsipas nicht weitergehen.
Es gibt einfach im Moment zu viele Spieler, die ihn in der Rückhand gerade auf diesen etwas schnelleren Plätzen festnageln können und dagegen findet er überhaupt kein Mittel.
Ja, auf der anderen Seite, er hat die Schwäche ja schon länger und er war mal oben dran, er war auch mal auf Hartplätzen relativ erfolgreich, also da muss ja eigentlich noch mehr hinterstecken und für mich ist er zum Beispiel nicht mehr so nervenstark, wie wir es zwischendrin gesehen haben. Wir dürfen nicht vergessen, als der seine Karriere begonnen hat, hat er durchaus große Namen ganz schön in Schwitzen gebracht, hat Federer und Nadal bei Grand Slam Turnieren besiegt, hat damals die World Tour Finals gewonnen, aber das vermisse ich total, diesen Biss, diese Entschiedenheit, die er damals hatte, die sehe ich zumindest im Moment bei ihm nicht mehr.
Thanasi Kokkinakis trifft jetzt auf Nuno Borges, der hat nämlich gegen Federico Coria gewonnen. Das ist eine große Chance hier für vier Spieler, die dort oben sind, in diesem Teil der Auslosung ins Viertelfinale zu kommen, erstmal ins Achtelfinale zu kommen, weil Tristan Schoolcade hat gegen Taro Daniel gewonnen in 5 Sätzen, hat 0:2 Satzrückstand aufgeholt, 4-6, 4-6, 6-4, 7-6, 6-4 und trifft jetzt auf Jakub Menschik und der hat Felix Auger-Aliassime auseinandergenommen. 6-2, 6-4, 6-2. Auger-Aliassime war eigentlich mit ordentlicher Form hier reingekommen, ist ja auch bei Olympia sehr, sehr gut vorangekommen, hat sehr gut dort gespielt, hat auch ordentlich gespielt in der Hartplatzsaison jetzt vor den US Open und hier fällt er wieder so auseinander, auch wenn ich sagen muss, Menschik kennen wir jetzt schon länger, auch seit dem Asientrip Anfang des Jahres, auch wenn man sagen muss, dass Menschik wahrscheinlich eine sehr gute Karriere haben wird, aber das war heute sehr klar.
Ja, also Menschik sollte in einem Jahr in den Top 20 stehen, der ist noch keine 20, sollte da aber eigentlich relativ schnell hinkommen. Aber wenn man jetzt auf das Match selber schaut, dann hat Auger-Aliassime ja überhaupt keine Schnitte gehabt gegen den Aufschlag von Menschik. Knapp 90% hinterm ersten Aufschlag sind an Menschik gegangen. Menschik hat 16 Breakbälle gehabt, Auger-Aliassime gerade mal deren 2. Und so hat sich das auch angefühlt, als sei er der klar schlechtere Spieler von der Grundlinie. Und dann eben auch keine Chance gehabt, den Aufschlag in irgendeiner Form so zu etablieren, dass er ja darüber etwas reißen kann.
Jakub Menschik also jetzt hier in der zweiten Runde und trifft dann auf Tristan Schoolcade, der gewonnen hat. Den 5 Sätzen für Menchik, für Kokkinakis, für Borges und für Schoolcat hier wirklich eine große Chance weiterzukommen. Jack Draper hat gegen Zhang Zhijian mit 6-3, 6-0, 4-0 geführt, als dann Zhang aufgeben musste. Der hat Hüftprobleme, meine ich. Trifft jetzt auf Facundo Dias Acosta. Der hat gegen Hugo Gaston ganz klar in 3 Sätzen gewonnen. Ein Spieler, der heute eine wirklich bärenstarke Leistung gebracht hat, das ist David Goffin. Der hat heute gegen Alejandro Tabilo mit 7-6, 6-1, 7-5 gewonnen und ist nach langer Zeit mal wieder ein richtiges Ausrufezeichen von Goffin, der sich durch die Qualis durchgekämpft hat, der sich durch die Challenger durchgekämpft hat, von dem man auch nicht so richtig Klagen gehört hat, aber der sich jetzt wieder unter den Top 80 etabliert hat.
Ja, gefühlt 5. Frühling oder so.
Ja.
Also ein richtiger Frühling ist noch nicht, dafür müsste er wahrscheinlich weiter nach oben kommen, aber es ist schon beeindruckend, du hast gesagt, er geht durch die Qualis durch, er nimmt es klaglos hin, er hat immer noch was Besonderes, aber er hat nicht mehr die Athletik von früher, um nochmal den Sprung irgendwie in die Top 20 oder so zu schaffen, aber sein feines Händchen, sein Antizipieren, das bringt er alles noch mit, es reicht halt nicht mehr für ganz oben, aber ab und an haut er noch einen raus und das hier war auf jeden Fall ein beeindruckender Sieg.
Das war ein beeindruckender Sieg und ich muss ehrlich sagen, ich schaue ihm immer noch sehr gerne zu. Ich habe dieses Jahr bei den Australian Open habe ich ihm zugeschaut, danach habe ich einfach mal 1,5 Stunden bei ihm gesessen, hinter seinem Coach, hinter seiner Frau und das war einfach, es hat einfach Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Er trifft jetzt auf Adrian Mannarino. Das könnte ein durchaus ästhetisches Duell werden. Mannarino hat gegen Borna Coric gewonnen mit 7-5, 6-2 und 6-3. Tomas Machac hat sich durchgesetzt gegen Fabio Fognini, 7-5, 6-1, 6-3. Fognini holte im ersten Satz ein 1-5 auf, aber danach kam nicht mehr viel. Otto Virtanen hat gegen Quentin Alice gewonnen in 4 Sätzen und trifft jetzt auf Mariano Navone. Der hat gegen Daniel Altmaier gewonnen. 1-6, 6-2, 6-4, 6-1. Und das sind erstmal Ergebnisse, wo man sagt, ja gut, 4 Sätze. Aber man muss dann vielleicht auch nochmal gerade einen Kontext setzen. Es war zum ersten Mal in der Karriere von Mariano Navone, dass der ein Match gegen einen Top 1000, nicht Top 100, Top 1000 Spieler außerhalb des Sandplatzes gewonnen hat.
Ja, das hört sich jetzt natürlich erstmal krass an. Da muss man aber natürlich den weiteren Kontext setzen, dass er auch noch nicht so viele Matches bestritten hat außerhalb des Sandplatzes. Der schien sich ja ganz früh entschieden zu haben, nee, selbst auf der Future Tour reiße ich nichts auf Hartplätzen, also probiere ich es einfach auf dem Sand. Und es war für mich ein reines Sandplatzmatch heute. Mhm. Also beide haben gespielt, als sei es ein Sandplatz. Beide haben Taktiken angewandt, als sei es ein Sandplatz. Beide, angefangen eben beim Einsatz von Topspin. Die Aufschläge waren gespielt, als seien sie auf einem Sandplatz. Die Taktiken, wie sie sich aus dem Platz rausgetrieben haben. Ich hatte das Gefühl, irgendwann hat Navone mehr mit der Geschwindigkeit des Platzes anfangen können, hat erfolgreicher die Linien entlang gespielt. Aber man kann schon sagen, das war eine ganz schön vertane Chance für Daniel Altmaier. Der hat immer noch eine Chance, das Jahr unter den Top 100 zu beenden. Aber das sind natürlich Sachen, da würde er sich hinter den Hintern beißen. Denn das war möglich, das Match zu gewinnen.
Ja, es gibt nicht so viele Gegner, die auf dem Hartplatz nicht spielen wollen, nicht spielen mögen, nicht spielen können. Und Daniel Altmaier, muss man dann allerdings auch dazu sagen, gehört selber zu diesen Spielern. Er hat eine Bilanz bei ATP-Turnieren von 11-34 in seiner Karriere auf Hartplatz. Also er kann diese Ergebnisse, die er zwischendurch auf dem Sandplatz hat, kann er nicht transportieren auf den Hartplatz. Und das gelingt ihm seine gesamte Karriere schon nicht. Und da wird sicherlich dann nochmal mit seinem dann doch recht großen Team, wovon er immer wieder spricht, dann einige Arbeit reingesteckt werden müssen. Also Mariano Navone steht in der zweiten Runde, wartet auf seinen Gegner. Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, sind Daniel Evans und Karen Khachanov auf nach etwa 4,5 Stunden im 5. Satz drin. Und das hier wird eine Mammutaufgabe hier für den Sieger der Partie, Daniel Evans gegen Karen Khachanov. Matteo Arnaldi ist ganz klar weitergekommen gegen Zach Swider, hat in 3 Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Roman Safiulin, der hat gegen Matthew Forbes gewonnen. Jordan Thompson ganz klar in 3 Sätzen weiter und er trifft auf Hubert Hurkacz, der hat in 3 Sätzen gegen Timofey Skatov gewonnen. Hubert Hurkacz, müssen wir auch mal drauf gucken, wie fit ist er. Das war erstmal ein ordentlicher Auftritt.
Ja, und jetzt beginnt die schwere Arbeit, denn Thompson, kann ich mir vorstellen, wird mit seinem unrhythmischen Spiel Hurkacz ganz schön unter Druck setzen, aber man muss sagen, der hat sehr souverän aufgeschlagen und das ist ja erstmal die Grundlage bei ihm. Für alles andere ist wahrscheinlich der beste Aufschläger auf der Tour, wenn man jetzt so den Kontext setzt, dass er eben zeitgleich auch ein Topspieler ist. Und das sah für mich von der Grundlinie schon okay aus. Ist natürlich immer noch erstaunlich, wie schnell er von seiner Verletzung in Wimbledon zurückgekommen ist. Wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, hat er seine Leggings heute trotz der nicht gerade kalten Temperaturen auch deswegen angehabt, damit das irgendwie, weiß nicht exakt, wofür das sorgt, aber so habe ich es jetzt verstanden. Und ich hatte, glaube ich, in der Auslosungsvorschau gesagt, dass er ja an sich eine ziemlich enorme Chance hat, wenn man auf seinen Teil der Auslosung guckt, auch weil Alex de Minaur ebenso schon seit längerer Zeit nicht ganz fit ist. Nur jetzt gucken wir mal, ob er das wirklich für sich nutzen kann.
De Minaur jetzt auch schon im vierten Satz gegen Marcus Giron. Und das sind die Matches, die wir im Moment erlebt haben von diesem Tag in Melbourne. Und jetzt geht es gleich dann nochmal weiter mit den weiteren Ergebnissen. Und damit kommen wir zu den Ergebnissen der Matches, die zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gestern Abend noch nicht beendet waren. Und wir können gleich mal mit etwas Historischem beginnen, denn Daniel Evans und Karen Khachanov haben für das längste Match der US Open-Historie gesorgt. Nach 5 Stunden und 35 Minuten verwandelte Evans seinen dritten Matchball zum 6:7, 7:6, 7:6, 4:6 und 6:4. Das Match löste das Halbfinale von 1992 zwischen Stefan Edberg und Michael Chang ab, das damals 5 Stunden und 26 Minuten gedauert hatte. Edberg zog damals mit 6:4 im fünften Satz ins Finale ein. Besonders brutal für Khachanov, er hatte im fünften Satz mit 4:0 geführt und dort noch 4 Breakbälle zum 5:0 gehabt. Evans meinte hinterher, dass dies ein Match sei, das er für immer erinnern werde. Es war der 5. Sieg für Evans im 5. Match der 2. Ein weiterer Gesetzter schied mit Nicolas Jarry aus, der gegen Christopher O'Connell aus Australien verlor. Für Jarry setzt sich damit eine ziemliche Ergebniskrise fort. Seit dem Finale in Rom, als er damals Alexander Zverev im Finale unterlegen war, hat er nicht mehr gewonnen und 6 weitere Niederlagen bezogen. Siso Berks aus Belgien hat es seinem Landsmann David Goffin gleichgetan und ist in die zweite Runde eingezogen. Gegen Pavel Kotov gewann Berks im Match-Tiebreak des 5. Satzes mit 10:7. Kotov hatte 2-mal im 5. Satz einen Break vorne gelegen und beim Stand von 6:5 auf das Match aufgeschlagen. Carlos Alcaraz hatte nur im 2. Satz bis Mitte des 3. Satzes Probleme gegen den australischen Qualifikanten Li Tu und gewann nach 4 Sätzen und 2 3/4 Stunden. Für Alcaraz war es der 60. Sieg in einem Grand Slam Match. Er ist damit der Spieler, der diese Schwelle von 60 Siegen am zweitschnellsten erreicht. Alcaraz brauchte dafür 70 Matches, John McEnroe nur 69 Matches. Für Altmeister Stan Wawrinka sind die US Open zu Ende. Er unterlag Mattia Bellucci in 3 Sätzen. Sehen wir ihn in Flushing Meadows nochmal wieder? Momentan nicht vorstellbar. Er ist nach dieser Niederlage aus den Top 200 der Weltrangliste gerutscht und momentan muss man bezweifeln, dass er nochmal zurück in die Top 100 kommt. Kommen wir zu den Frauen. Dort musste die Hamburgerin Eva Lüß spät in der deutschen Nacht gegen Marie Buskova auf den Platz. Niki Goya hat das Match für Sport Deutschland TV kommentiert und die fasst es jetzt zusammen.
Eva Lüß hat etwas gebraucht, um in die Partie zu kommen gegen die Tschechin Marie Buskova. Ist zu Beginn viel zu früh auf den Winner gegangen, hat damit unglaublich viele Fehler produziert. 15 Unforced Errors in Durchgang Nummer 1. Ein einziger nur war es auf Seiten der Tschechin, die deutlich solider agierte, sich gut bewegte, aber auch nicht viel machen musste, um ehrlich zu sein. Es kam relativ schnell der Fehler von Lüß. In Durchgang Nummer 2 ein ganz anderes Spiel. Da wirkte die Hamburgerin wie ausgewechselt, hatte auf einmal einen Matchplan und baute ihre Punkte geduldig auf, öffnete den Platz, wartete auf den kurzen Ball von Buskova, um dann zu attackieren. Und das war deutlich erfolgreicher. Machte 8 Spiele in Folge, führte mit 3:0 in Durchgang Nummer 3, bis Buskova wieder etwas stärker wurde. Hat gemerkt, dass sie mehr machen muss. Eva Lüß unter Druck setzen, das hat sie geschafft. Und dann wurde es eine ausgeglichene Partie in Durchgang Nummer 3. Knackpunkt war ein bisschen der vergebene Ball zum 5:2 für Eva Lüß. Sie hatte 4:2, 40:30 aus ihrer Sicht. Macht das Spiel nicht. 5:2 wäre natürlich ein großer Schritt in Richtung Ziellinie gewesen. Buskova verkürzt, führt dann selber mit 6:5 und profitiert am Ende von 2 Doppelfehlern der Hamburgerin. Also das war sehr schade. Was mir gut gefallen hat, war die Energie von Eva Lys, die hat so viel Freude und Spaß versprüht auf dem Platz. Also das hat wirklich auch viel Spaß gemacht, ihr dabei zuzuschauen. Ich hätte es ihr sehr gegönnt, die erste Runde zu überstehen. Sie kann gegen Top-50-Spielerinnen auf jeden Fall mithalten. Ist heute nur an den eigenen Nerven gescheitert. Dennoch, Kopf hoch, Eva Lys, und man kann von ihr sicherlich noch viel erwarten in der Zukunft.
Vielen Dank, Niki. Eva Lys also raus in Runde 1 und damit sind noch drei deutsche Profis in Runde 2 vertreten. Alle drei, Tatjana Maria, Jule Niemeyer und Alexander Zverev, werden heute zu ihren Matches antreten. Für Buskova geht es jetzt gegen Ludmila Samsonova, die gegen Wang Qiang gewann. Im Duell zweier ehemaliger Grand-Slam-Siegerinnen behielt auf dem Grandstand Sofia Kenin die Oberhand gegen Emma Raducanu. Die Australian Open-Siegerin von 2020 gewann gegen die US Open-Siegerin von 2021 am Ende in drei Sätzen. Kenin trifft jetzt auf Jessica Pegula. Die an 6 gesetzte Pegula gewann gegen Shelby Rogers in zwei Sätzen. Für Rogers war dies gleichzeitig das letzte Match ihrer Karriere. Die 31-Jährige hatte vor dem Turnier angekündigt, dass sie nach den US Open ihre Karriere beenden würden. Ich würde gerne weiterspielen, aber mein Körper lässt mich nicht, so Rogers. Rogers erreichte zweimal in ihrer Karriere das Viertelfinale eines Grand Slams und stand 2022 auf Platz 30 der Weltrangliste. Das Duell zwischen Bianca Andreescu und Jasmine Paolini haben wir in dieser Saison schon zweimal bei Grand Slams erlebt. Bei den French Open siegte Paolini in 3 Sätzen, in Wimbledon in 2 Sätzen. Aller guten Dinge sind 3 und so trafen sich die beiden in der ersten Runde in Flushing Meadows wieder. Und auch dieses Mal behielt die Italienerin die Oberhand, gewann ein sehr enges Match mit 6:7, 6:2 und 6:4. Am Netz gab es dann einen sehr freundlichen Händedruck, verbunden mit der Bitte Andreescus, dass Paolini sie doch bitte beim nächsten Mal gewinnen lassen solle. Paolini hat bei den letzten beiden Grand Slams, als sie Andreescu besiegte, jeweils das Finale erreicht. Will sie dieses Mal das Finale erreichen, muss sie erst an Karolina Pliskova vorbei, die sich knapp gegen Maja Scherif durchsetzte. Auch Julia Putintseva ist eine Runde weiter nach einem knappen Zweisatzsieg gegen Linda Noskova. Eines der spannendsten Matches des zweiten Tages verlor Leyla Fernandes gegen Anastasia Potapova. Die an 23 gesetzte Fernandes, 2021 hier im Finale, hatte den ersten Satz nach überzeugender Vorstellung mit 6:2 gewonnen. Doch in einem wild hin- und hergehenden zweiten Satz behielt Potapova mit 6:4 die Oberhand. Im dritten Satz hielten beide Spielerinnen bis 5:5 ihren Aufschlag, ehe dann Potapova das entscheidende Break gelang und sie zum 7:5 ausservieren konnte. Potapova trifft jetzt auf Varvara Lebchenko, die von der Aufgabe brennender Fruvietovas profitierte. Das war's mit Tag 2 der US Open. Heute geht es weiter. Ich habe es schon angesprochen, Tatjana Maria, die Night Session gegen Coco Gauff eröffnen wird. Alexander Zverev und Julien Niemeyer werden heute ihre Zweitrundenbegegnungen spielen. Im Louis Armstrong Stadium kommt es zudem zum mit Spannung erwarteten Match zwischen Taylor Fritz und Matteo Berrettini. Taylor Townsend spielt um 17 Uhr deutscher Zeit gegen Paula Badosa und in der Night Session wird Viktoria Azarenka gegen die Sloane Stephens-Bezwingerin Clara Burel antreten. Morgen wird es dann aller Voraussicht nach keinen Podcast geben, vielleicht gibt es ein kurzes Update. Das entscheidet sich aber im Laufe des Abends. Wenn euch das trotzdem gefällt, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und auch bei Threads sind wir vertreten. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die beiden möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Die Links dazu sind in den Shownotes versehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.